Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke. Willkommen. Und wir bitten jetzt zu Tisch. Was darf sein? Fragt die Echtzeit.
Ich war indisch essen. Indisch essen.
Essen bezeichnet Lebensmittel, die vorwiegend der Ernährung des Menschen dienen, meistens Makronährstoffe enthalten und somit dem Menschen Energie zuführen.
Ja, die Wurst ist, ja, die Wurst ist, ja, die Wurst ist mein Lebenssinn.
Bratwürste mit Sauerkraut auf dem Teller oder im Brötchen.
Ich esse gerne Brötchen. Der Brötchenmonster!
Kunden im Norden Frankreichs bevorzugen einen jungen Camembert. In Paris mögen sie den Reifen.
Bulletproof Coffee.
Das ist Kaffee mit Butter und Kokosnussöl.
Noch etwas mehr Fleisch?
Wenn du auf deine Gesundheit achtest, hol dir statt einen Apfel einfach mal den Big King XXL.
Es geht also genüsslich zu bei uns. Wobei Essen und Genuss gehört ja nicht zwingend zusammen. Was wir wann, wie essen, ist zum Teil hoch umstritten und kann sogar politisch werden. Also Achtung, wir besuchen gleich einen Workshop für Wurstfreunde, haben keine Angst, Gelenke zu brechen und Därme zu stopfen. Wir fragen einen Food-Ethnologen, was das, was wir essen, eigentlich über uns aussagt, optimieren unseren Stoffwechsel mit Butterkaffee und reisen in ein Schlaraffenland im Miniaturformat. Und noch eine Warnung mit auf den Weg in Form eines Bismarck-Zitats. Gesetze sind wie Würste. Man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Und das ist die Echtzeit und jetzt geht es um die Wurst. Nicht metaphorisch gemeint, sondern ganz konkret. Um die Metzgerware. Gefüllte Därme. Frankfurter, Wiener, Thüringer. Die Wurst ist ja hierzulande ein umstrittenes Nahrungsmittel. Sie wird geliebt in hunderten Variationen, aber viele ekeln sich auch vor Wurst. Mein Kollege Tobias Krone hat sich damit genauer beschäftigt und war bei einem Wurstkurs. Wurst selber machen, Herr Krone. Wie sehr mussten Sie sich überwinden?
Ja, so ein bisschen nervös war ich schon. Dieser Crashkurs Wursten, der war ja auf so einem Biohofgut in der Nähe von München. Als erste Lebewesen begegnen einem dort diese Herrschaften hier. Ja, das sind kleine, süße Ferkel. Und wenn man über den Hof in die Kochwerkstatt geht und die Tür aufmacht, dann wird man erstmal mit einem ausgewachsenen Schweinskopf konfrontiert, der einen da angrinst und da auf so einem massiven Holztisch liegt. Und die Kursleiterin Lisa Stiefel, Metzger-Auszubildende im dritten Jahrgang, die hat mir erzählt, nicht allen Teilnehmern fällt jetzt dieses, ich sag mal, Täter-Tät so leicht.
Ich hatte mal die Frage von einer Dame, die auch zum Wurstkurs kam, die fragte mich dann, der Schweinskopf ist doch aus Marzipan, hoffentlich, oder? Wurde ich dann gefragt, ob der Schweinskopf aus Marzipan ist. Und ich gesagt, nein, es ist ein echter Schweinskopf. Und dann wurde gefragt, hat das Schwein aber wirklich mal gelebt? Ich gesagt, ja, natürlich. Aber ich hatte es bis jetzt noch nicht, dass dann wirklich jemand gesagt hat, mich graust total vor dem Schweinskopf und dann vor die Tür gegangen ist. Die meisten, die dann so ein bisschen so einen Ekel davor haben, die interessieren sich dann doch dann irgendwie ein bisschen dafür und kommen dann doch dichter her und schauen dann genauer und sagen dann, oh, das Schwein schaut aber ganz friedlich aus.
Und bei mir ging das auch ganz ähnlich. Es ist schon irgendwie so ein Bewusstseinsprozess, der zur Realität dieses Rohstoffs führt, über diesen Schweinskopf.
Klingt ja ein bisschen so, als hätte die Kursleiterin diesen Schockeffekt ganz bewusst gesetzt.
Nee, nicht nur. Also Lisa Stiefel hat dann später aus den Schweinebacken das fette Fleisch für die Bratwurst rausgeschnitten. In den Vorgang hören wir hier. Ja, dieses fette Backenfleisch ist zum Beispiel in der Bratwurst nach dem Nürnberger Rezept zu 30% und zu 70% ist dann noch mageres Fleisch von der Schweineschulter drin.
Ja, man hat ja da im Hintergrund auch die Metzgerin so richtig schwer atmen gehört. Das ist ein echter Knochenjob, oder?
Definitiv. Manchmal musste sie sich auch richtig auf die Schweineschulter so drauflegen, dass das Gelenk auseinandergebrochen ist, um dann an diese Muskelstellen ranzukommen. Also ich würde sagen, da wird es durchaus dann schon mal brachial.
Auf jeden Fall.
Genau, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum es so viele, ja, sagen wir mal, Nachwuchsprobleme gibt, überhaupt Leute dafür zu begeistern, Metzger zu werden, diese Brachialität.
Sicherlich auch, gerade bei Frauen ist der Job unbeliebt. Lisa Stiefel ist da, würde ich sagen, eine echte Ausnahme.
Ist eigentlich ein ganz schöner Beruf. Man braucht schon relativ viel Kraft und man darf nicht zimperlich sein. Auch so, was den Umgangston angeht häufig. Aber mich wundert schon manchmal, dass echt auch relativ wenig junge Frauen den Beruf lernen wollen.
Also ich glaube, man hört ihr das Anstrengende an dem Job auch schon an.
Ja, zimperlich ist Lisa nicht, das ist klar.
Ja, und auch wenn sie ja allein die schwereren Arbeiten in diesem Kurs erledigt hat, 16 von 20 Kursteilnehmern waren Männer.
Ja, interessant. Das habe ich mich auch mal gefragt. Warum begeistern sich Männer eigentlich stärker für Wurst als Frauen?
Ja, das dürfte schon sehr stark mit den Rollenbildern zusammenhängen. Also ich habe mich da ja durchgefragt durch den Kurs und ich glaube, dieses Image des Jägers Mann gegen Tier, damit können sich Männer irgendwie ganz gut identifizieren. Und zumindest die Teilnehmer in diesem Kurs haben diesen Geschlechterunterschied schon sehr stark betont. Auch die Jüngeren, wie das Pärchen Jana und Tobias, beide 29, die in München in der Hotellerie arbeiten.
Weil wir ja eine Bratwurst machen und meistens stehen die Männer vorm Grill und grillen. Die Frauen sind für die Salate zuständig.
Warum ist es so?
Es war bei mir zu Hause schon so, es war bei ihm zu Hause schon so und bei uns zu Hause ist es auch so. Ja, es ist einfach so. Aber es macht mir auch Spaß zuzuschauen. Aber ich möchte mich da nicht vor den heißen Grill stellen, es ist mir zu warm.
Ja, das klingt jetzt alles total konservativ. Das Interessante an diesen beiden war aber, dass er in der Beziehung gekocht hat. Und da würde ich dann schon soziologisch die These wagen, so ein Wurstkurs, da kann sich der Mann, der heute durchaus der Koch in der Familie ist, weiterhin als typischer Mann inszenieren, indem er zwar Essen macht, aber eben nicht die gesunden oder leichten oder süßen Sachen, sondern mehr so die deftigen, schweren Gerichte. Und beim Wursten dann halt auch mal das Brät, also die Wurstmasse roh probieren. Das war sehr beliebt bei dem Kurs. Da gibt es ja mittlerweile auch schon so einschlägige Kochzeitschriften für den Mann und seine Fleischexpertise. Und da wird genau dieses Bild gezeichnet.
Also auch in diesem Mikrokosmos spielt die Männlichkeit und die Rolle des Mannes auch eine Rolle. Musstet ihr Kursteilnehmer eigentlich auch selbst Hand anlegen?
Auf jeden Fall. Wir haben dann mehrere Kilos Fleisch geschnitten, gewürzt und dann mit den Händen in großen Metallschüsseln gemischt. Ja, und da hört man, das ist halt schon sehr fleischig. Mir ist da bei dieser glitschigen, fettigen Masse auch schon so ein bisschen anders geworden. Aber andere haben es halt total genossen, da so wirklich ihre Fleischeslust sinnlich auszuleben und in diesen Schüsseln rumzukneten. Und ich muss zugeben, es hat ja vor allem nach diesen Gewürzen gerochen, Pfeffer, Majoran. Und das war dann letztlich dann doch schon ein tolles Erlebnis.
Wurstessen ist ja immer auch so ein Abenteuer, weil so ein gewisser Kontrollverlust ja auch mitschwingt. Also theoretisch kann da ja viel drin sein, Innereien oder sowas.
Ja, hier haben wir ja wirklich gesehen, was in der Wurst drin ist. In diesen Grillwürsten ist die einzige Innerei der Schafsdarm, in den die Wurst dann reingespritzt wird. Das hören wir übrigens gerade im Hintergrund. Das ist die Wurstspritze, wo die Wurst quasi zu ihrer endgültigen Form findet.
Ja. Man sieht es gerade vor sich sozusagen.
Ja, wirklich, das ist ein extrem sinnlicher Prozess und so eine Teamarbeit. Auch der eine sozusagen kurbelt, der andere schaut, dass die Wurst da so einigermaßen homogen wird. Generell wurde da natürlich viel über Innereien gefachsimpelt, also angefangen von Kutteln, Milzwurst oder Hirn, wobei letzteres in Deutschland aus Cholesteringründen kaum noch gegessen wird, auch nicht in der Wurst. Ja, und das habe ich auch gelernt, mit dem Kopf isst sich halt so ein Schweinskopf nicht so gut, aber mit dem Hunger nach getaner Arbeit, da hat die Wurst aus dem Schweinskopf dann noch ziemlich gut geschmeckt.
Die Wurst ist ja inzwischen mitunter auch in Verruf geraten. Da steckt oft Wasser drin oder sogenanntes Separatorenfleisch, das vom Knochen abgeschabt wird und vielleicht ja sogar noch schlimmere Dinge. Was macht denn überhaupt eine gute Wurst aus und wie kann man das erkennen?
Ja, das habe ich die Kursleiterin und Metzgerin Lisa Stiefel auch gefragt.
Das ist meine Überzeugung, wenn man gutes Fleisch hat, gute Gewürze hat, dann ist eine Wurst richtig gut und schmeckt auch richtig gut. Und da braucht es auch gar nicht so viel dazu, irgendwelche Chemie oder was auch immer da man dann noch dazu punchen kann. Ich finde, es braucht es auch gar nicht.
Also ich glaube, da für eine Biometzgerin wie Sie ist die Frage klar. Was sicherlich auch eine gute Wurst ausmacht, ist die ziemlich schnelle Verarbeitung nach dem Schlachten. Da nämlich nutzt man das natürliche Phosphat im Fleisch, um es haltbar zu machen und muss kein künstliches Phosphat dazugeben. Außerdem muss man frisches Fleisch weniger salzen beim Wurstmachen, weil es mehr Eigengeschmack hat. Das jetzt als Laie alles so rauszuschmecken, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, aber man kann es ja an der Fleischtheke mal nachfragen.
Kann man machen. Kann man Wurst denn auch zu Hause in der Küche machen? Also wollen die wirklich ihre Bratwürste selber machen, die Teilnehmer, die da auf den Biohof gekommen sind? Ist das ihr Ziel?
Ja, tatsächlich. Wollten das nach dem Kurs einige? Also Tobias hat mir gesagt, und der ist ja aus der Hotellerie, also quasi vom Fach, gerade in Oberbayern sei es mit der Kultur der Bratwurst gar nicht so weit her. Da würde er dann lieber seine eigenen Bratwürste machen. Ich habe mich dann natürlich gefragt, haben die da alle einen Fleischwolf zu Hause? Der Eindruck war, ja, haben sie, aber manche behelfen sich da offenbar auch noch anders.
Ich habe von Leuten schon gehört, die haben im Thermomix Bratwurst gemacht. Ich dachte mir zuerst, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? Aber es funktioniert scheinbar.
Ja, und fürs Wurststopfen nehmen manche dann so einen kleinen Trichter. Den Darm, das hat mir einer erzählt, den kann man eingeschweißt im Internet bestellen. Ja, und dann würde ich sagen, fertig ist die Wurst.
Ja, fertig ist die Wurst. Und wie hat das Ganze nun geschmeckt?
Es hat rasend gut geschmeckt tatsächlich. Also wir haben einige Exemplare in die Pfanne gelegt und da gebraten. Ich habe tatsächlich wegen meiner Interviewtätigkeit dann auch gar nicht so viel probieren dürfen, aber so eine halbe Wurst von jeder Bratwurstsorte habe ich dann doch immer noch abgekriegt. Das war wahnsinnig gut und dann habe ich tatsächlich auch ein bisschen was nach Hause mitgenommen und da wurde es dann auch schon gelobt, so von meiner Freundin, aber so absolut gut, wie so eine total frische Bratwurst, fand ich, hat es nicht mehr geschmeckt.
Okay, also alles eine Frage der Zeit. Frisch auf den Tisch, das macht die Wurst selbstgemacht aus. Über das Töten, Zerlegen und Wursten im Angesicht eines grinsenden Schweinekopfs. Tobias Krone hat einen Wurstkurs für uns besucht. Das nötige Set zum Wursten zu Hause in der Küche gibt es natürlich im Internet zu kaufen. Tobias Krone, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie hören die Echtzeit. Was darf sein? Wenn es ums Essen geht, kommt man an Frankreich einfach nicht vorbei. Das Land der Sterne und Hauben und Löffel, das Schlemmer- und Genussland, schlechthin. Aber Franzosen essen nicht nur gerne, sie kultivieren das Essen, verehren es geradezu und einige machen aus Essen sogar Kunst. Pierre Javel und Akiko Ida zum Beispiel. Die beiden bauen ganze Landschaften aus Essen und fotografieren sie dann aus nächster Nähe. Barbara Kustolnik war für uns dabei.
Bewaffnet mit einer mächtigen Uhrmacherlupe und einem feinen Pinsel beugt sich Pierre Javel über eine winzige Figur, höchstens 2 Zentimeter groß.
Je fais des petites rouflaquettes sur les côtés de ses joues.
Ich male kleine Koteletten über seine Backen, weil es sich um Franz Schubert handelt, der eine schöne gewellte Frisur hatte und Koteletten trug. Und diese Figur wird später im Foto auftauchen.
Et ce personnage va être placé quelque part sur la photo.
Ebenfalls auf dem Foto ein Flügel, ein Sänger und Fisch. Pierres Partnerin Akiko Ida bearbeitet in der Zwischenzeit mit einem kleinen Hammer einen gefrorenen Block Crushed Ice, auf dem gleich die Fische, 3 wunderschöne Forellen, Wildfang, kunstvoll drapiert werden. Pierre will heute eine fotokulinarische Idee umsetzen, die er schon lange mit sich herumträgt.
In einem Bächlein hell,
die Forelle von und mit Franz Schubert.
Launische Forelle vorüber wie ein Pfeil.
Wir haben dieses wunderbare Miniaturklavier gefunden, lacht Akiko. Und auch daraus ist wohl die Idee entstanden, Schubert zu fotografieren, wie er an seinem Flügel sitzt, die Forelle spielt und das Ganze auf einer Forelle. Die Komposition erweist sich als ausgesprochen delikat. Nicht nur schmilzt das Eis und tropft überall hin, auch die Fische sind, obwohl mausetot, überaus beweglich.
Ça glisse.
Ein Rahmen aus Styropor mit Gewichten beschwert soll die Forellen in Schach und in Position halten. Es wird ausgeleuchtet, Piano und Fische hin und her geschoben, ein Geduldsspiel mit dem Essen.
Fait découvrir la nourriture à travers nos images.
Über unsere Bilder können Menschen Nahrungsmittel neu entdecken. Und weil das in gewisser Weise Makrofotografie ist, wir also sehr nah rangehen, findet man Texturen, Oberflächen, die man sonst nicht sieht. Man entdeckt ein ganz anderes, neues Universum.
Découvrir, en fait, cet univers.
Bei Schuberts Forelle bilden die rosa Schuppen das Parkett für die Inszenierung. Pierre Javel und Akiko Ida haben sich auf der Pariser Kunstgewerbeakademie kennengelernt. Beide sind Fotografen. Seit 2002 arbeitet das Paar als Mini-Miam zusammen. Sie illustrieren Kochbücher, Kataloge oder arbeiten auf Bestellung. Und eigentlich sind sie immer auf der Suche nach Inspiration und Ideen, die mit der Inszenierung von Essen zu tun haben.
On part de l'aliment.
Wir gehen vom Produkt, dem Lebensmittel aus. Nehmen wir zum Beispiel Käse. Wir fragen uns, was könnte diesem Käse passieren? Was würde man machen, wenn man in diesem Käse wohnen würde? Ist sein Geruch streng? Fällt man um, wenn man ihn riecht? Muss man den Notarzt rufen? Und so weiter. Sie haben Donuts fotografiert, auf denen Golfer stehen, umgeben von bunten Zuckerstreuselkugeln, Golfbällen. Eine Crème brûlée, die von der Feuerwehr gelöscht wird, Skifahren auf und im Camembert. Und sie haben Früchte rasiert. Das war eines unserer ersten Fotos, erzählt Pierre. Wir hatten eine Figur mit einem Rasenmäher und da haben wir uns den Kopf zerbrochen. Welche Früchte, welche Lebensmittel kann man rasieren oder abmähen? Das ist ja eher ungewöhnlich, ein Rasenmäher in der Küche, kein Küchenutensil. Und dann ist uns die Kiwi eingefallen, weil die ja Haare hat. Und das hat sehr gut funktioniert. Um auf solche Ideen zu kommen und sie in die Tat umzusetzen, muss man Essen lieben. Das ist klar. Wir sind verrückt nach Essen, lacht Akiko. Wir lieben Essen, wir lieben Kochen, aber das ist ja auch essentiell. Die Liebe zum Essen gibt uns auch die Inspiration. Man isst ja jeden Tag. Nach einer mühsamen, stundenlangen Seance sind Pierre und Akiko endlich zufrieden mit dem Foto. Die Fische aber werden ihre Renitenz teuer bezahlen. Wir werden sie essen, auf jeden Fall. Wir machen sie im Ofen.
Und so bleibt das Ganze nicht nur ein Fest fürs Auge. Ganzheitliche Erfahrungen und Skifahren auf Camembert. Ein Künstlerduo aus Paris lässt Foodträume wahr werden. Sie hören die Echtzeit und jetzt wollen wir einen ethnologischen Blick aufs Essen werfen. In Frankfurt erreiche ich den Food-Ethnologen Sebastian Schellhas. Hallo, Herr Schellhas.
Schönen guten Tag, hallo.
Das Essen fremder Kulturen ist heute ja Alltag für uns. In Berlin können Sie sich für die Klassiker entscheiden, italienisch, französisch oder türkisch, aber es gibt auch koreanisch oder auch eritreisch. Warum, Herr Schellhas, begeistern wir uns so für das, mit dem wir seit der Kindheit eigentlich nicht so vertraut sind?
Das Beispiel der italienischen Küche ist ganz schön. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass in dem Moment, in dem aus dem Gastarbeitermilieu die ersten Pizzerien oder das sogenannte Pizzeria-Ristorante hervorgeht, haben wir plötzlich Orte in Deutschland, in denen die deutsche Bevölkerung ihren Sehnsüchten nach dem Dolce Vita in Deutschland nachgehen kann. Sie kann plötzlich das, was sie im Urlaub erlebt haben, zu Hause um die Ecke mehr oder weniger wieder auferleben lassen. Und blickt man dann in die etwas rezenteren Entwicklungen und schaut sich an, was die gastronomischen Trends heutzutage anbelangt, also diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, exotischen Küchen aus Fernostasien zum Beispiel, dann kann man da eine ähnliche Entwicklung sehen oder zumindest ähnliche Grundlagen. Man kann zunächst mal sagen, dass sie auch auf eine gewisse Art und Weise so Verkörperung von Sehnsuchtsorten darstellen. Das ermöglicht uns, auch ohne in einen Flieger zu steigen und auch ohne, sagen wir mal, die Risikobereitschaft, die vielleicht der eine oder andere Backpacker mitbringt, an diese fremden Orte zu reisen. Es ist also gewissermaßen so eine kontrollierte Exotik, kontrollierte Abenteuerlust.
Das war ja aber nicht immer so. Diese Freude am Essen, die Sie jetzt gerade an den bekannten Beispielen beschrieben haben, die war ja nicht immer so. Ethnologen, die im 19. Jahrhundert ja noch Völkerkundler hießen. Und wenn die durch die Welt gereist sind, dann haben die sich eigentlich für das Essen in fremden Ländern erstmal
gar nicht so interessiert. Es hat denen auch überhaupt nicht geschmeckt. Und wie was zubereitet wurde und gegessen wurde, das spielte in Beobachtungen erstmal überhaupt keine Rolle. Also das war ja ganz anders als das, was wir jetzt auch beschreiben, wenn wir in den Zeitgeist schauen. Warum haben die sich nicht dafür interessiert, für die Kulinarik?
Naja, Sie sagen Zeitgeist. Man muss sich einfach anschauen, wer damals auf Reisen war. Und das waren natürlich in der Zeit vor allem Männer, die sich in den meisten Fällen noch weniger für die profanen Dinge des Alltags interessiert haben in der Form, sondern da ging es halt mehr um Fragen des Rituellen, der Kosmologie, diese Dinge, die im Endeffekt die eigentliche Kultur scheinbar betreffen.
Und was hat sich denn nun verändert? Wieso interessieren sich Sie und Ihre Kollegen heute für die Kulinarik anderer Kulturen?
Naja, da würde ich jetzt noch einmal ganz kurz einen Star der Ethnologie heranziehen, und zwar den französischen Kulturanthropologen Claude Lévi-Strauss. Der hat einmal den berühmten Satz geäußert, dass die Küche einer Gesellschaft eine Sprache ist, in der sie unbewusst ihre Struktur zum Ausdruck bringt. Mhm. Das heißt also, wenn wir die Küche einer Gesellschaft untersuchen oder wenn wir das Kochen und Essen einer Gesellschaft untersuchen, und zwar das Kochen und Essen als dem Moment, in dem das Wilde, das Unzivilisierte in den Bereich der Natur überführt wird, dann können wir nachvollziehen, was im Hinblick auf die Ordnung einer Gesellschaft eine Rolle spielt.
In der Echtzeit sprechen wir mit dem Food-Ethnologen Herrn Schellhas über das Essen und unseren Blick darauf. Was meinen Ethnologen eigentlich, wenn sie vom kulinarischen Steckkasten sprechen?
Ja, die Idee dabei war zu sagen, naja, was sind wir Menschen denn? Wir Menschen, wir sind Allesfresser. Im Gegensatz zum Koalabär, das ist ein spezialisierter Esser. Das heißt, der Koalabär kann aus dem Essen von Eukalyptusblättern alle Nährstoffe ziehen, die er fürs Überleben braucht. Wir Allesfresser hingegen können das nicht. Wir müssen uns in einer Vielzahl von Lebensmitteln bedienen. Das impliziert eine gewisse Art von Freiheit. Während der Koalabär an den Eukalyptusbaum gebunden ist, können wir als Allesfresser jederzeit unseren Standort wechseln und können die Dinge, die dann wegfallen, substituieren, um dort unsere Nährstoffe, die wir brauchen, rauszuziehen. Das Problem ist allerdings, dass wir natürlich auch im Gegensatz zum spezialisierten Esser entscheiden müssen, was überhaupt essbar ist. Und jetzt kommt die Kultur ins Spiel, jetzt kommt die Küche ins Spiel. Und die Küche fungiert in dem Zusammenhang eben nicht als so eine Ansammlung von Techniken, die weiche Dinge fest oder feste Dinge weich macht, sondern die Küche fungiert dann als Steckkasten. Das heißt, alle Dinge, die in diesen Steckkasten reinpassen, die sind für uns erstmal prinzipiell essbar. Das ist ein Ordnungssystem. Und dieses Ordnungssystem, das umfasst alle Arten von Kategorien, die wir uns vorstellen können. Das geht also nicht nur um giftig oder nicht giftig, es geht auch um schön oder hässlich, angenehm, unangenehm, was passt zusammen, was passt nicht zusammen, was ist zu viel, was ist zu wenig, all diese Dinge.
Und dieser Steckkasten ist halt auch beliebig zu erweitern heutzutage, wie ich das beschrieben habe. Und deshalb wird wahrscheinlich auch die Entscheidung immer schwieriger. Und das bringt uns vielleicht zu der Zeit, in der das sozusagen so gekommen ist, vermeintlich die 80er Jahre. Dort hat sozusagen die Globalisierung des Essens begonnen oder sie ist weit vorangebracht worden. Damals eröffneten Griechen, Jugoslawen, italienische Restaurants, jedenfalls im Westen des Landes. Und zur selben Zeit tauchten dann auch Auberginen oder Kiwis auf. Aber eigentlich gab es sowas wie eine Globalisierungsbewegung beim Essen, also Essen aus aller Welt nach Europa. Das gab es eigentlich schon viel früher, richtig?
Ja, absolut. Die erste dieser Wellen findet statt in dem Moment, in dem die Europäer die neue Welt erreichen, also 1492.
Die Kartoffel.
Die Kartoffel ist eine von diesen ursprünglich indianischen Kulturpflanzen. Eine andere wäre die Tomate oder auch natürlich der Mais, Chili. Und diese unverarbeiteten Lebensmittel hat man dann nach Europa gebracht oder beziehungsweise nicht nur nach Europa, sondern auch in den Rest der Welt und hat damit so etwas angestoßen, was auch gerne als der Kolumbus-Effekt beschrieben wurde. Also das, was die vielen Küchen der Welt heute ihre Prägung gibt. Nehmen wir die italienische Küche ohne Tomate, nicht denkbar. Nehmen wir fernostasiatische Küchen einzelne ohne Chili, nicht denkbar. Nehmen wir die deutsche Küche ohne die Kartoffel, nicht denkbar. Die nächste Welle, die zweite Welle der Globalisierung, setzt sich dann davon ab, indem es eben nicht mehr nur um unverarbeitete Lebensmittel, also Zutaten geht, sondern es geht um Rezepte. Also ganze Gerichte machen sich plötzlich auf die Reise. Und der entscheidende Hintergrund hierzu ist der, dass wir uns jetzt, also wir reden da um eine Zeit, die so im späten 17., 18., 19. Jahrhundert stattfindet, die Zeit der Kolonialisierung, also erstmals der Moment, in dem Menschen aus Europa vor allem lange Zeit an anderen Orten leben, nämlich in den Kolonien. Ein schönes Beispiel dazu ist das Curry. Also wie kommt das Curry nach Europa? Na, es kommt über England, es kommt über die englischen Kolonien in Indien.
Trotz globalem Handel und Austausch von Lebensmitteln definieren Food-Ethnologen immer noch Geschmacksprovinzen. Erklären Sie uns doch mal bitte, was damit gemeint ist.
Also die Idee der Geschmacksprovinzen ist die, dass, wie gesagt, im Anschluss an diese erste große Globalisierungswelle durch die Verbreitung dieser neuweltlichen Nahrungsmittel in alle Welt sich bestimmte Provinzen herausgebildet haben, die durch bestimmte Grundgeschmacksmuster charakterisiert sind.
Was sind das zum Beispiel für Regionen, dass man sich das mal vorstellen kann? Was ist da ähnlich?
Nehmen wir zum Beispiel die italienische Küche oder den Großraum, den mediterranen Großraum, ist ja auch seit 2010 UNESCO-Weltkulturerbe. Nehmen wir den Geschmack. Das ist zum Beispiel Olivenöl, Knoblauch, Tomate, Petersilie, Basilikum. Wenn wir ein Gericht haben, mit dem diese Geschmäcker vorkommen, dann identifizieren wir das automatisch mit dem Mittelmeerraum und in engerer Art und Weise mit Italien. Hm. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, China. Da wäre der Geschmack Sojasauce, Reiswein und Ingwer. Also diese Kombination etwas, das unverkennbar die chinesische Küche von anderen differenziert.
Und Deutschland wird in dem Zusammenhang dann auch mal mit den USA in eine Provinz gepackt.
Das ist richtig. Das hängt natürlich mit den Migrationsbewegungen zusammen, die von Europa in die neue Welt stattgefunden haben.
Unerschütterliche Verbindungen zwischen uns und den USA. Das Zusammenspiel aus salzig, süß und fettig sowie die Abwesenheit starker Würzung. Über die Idee des kulinarischen Steckkastens, den Kolumbus-Effekt in unseren Küchen und die Idee der Geschmacksprovinzen habe ich mit dem Food-Ethnologen Sebastian Schellers gesprochen. Darf's sein. Diese Echtzeit dreht sich nur ums Essen. Fett galt lange als böse. Es mache dick und sei verantwortlich für Herzkrankheiten. Die Empfehlung: weniger Fett, mehr Kohlenhydrate. Hört man Ernährungsinteressierten und Experten jetzt genauer zu, ist die Botschaft eine andere. Fett ist überhaupt nicht böse. Es soll nachhaltiger satt machen, sogar gesund sein. Und es taucht plötzlich dort auf, wo man es am wenigsten erwartet. Im Kaffee zum Beispiel. Butterkaffee hat tatsächlich eine erstaunliche Karriere gemacht. Im Internet, bei Yogalehrern, in Startups. Angeblich soll man damit fit werden und abnehmen. Paradox? Lydia Herms erzählt die Geschichte von Anfang an.
Es begab sich zu einer Zeit, wohl 15 Jahre ist es her, dass ein Mann namens Dave Asprey den heiligen Berg Kailash in Tibet erklomm, erschöpft von den Strapazen eines langen Fußmarsches auf 5000 Meter Höhe bei minus 23 Grad Celsius, hungrig und durstig zugleich, nahm Asprey den ihm von Einheimischen zur Stärkung angebotenen Tee mit Yak-Butter darin dankbar an. Er wusste nicht warum, aber er wusste bereits 5 Minuten später, dass dieses ungewohnte Gebräu sein und das Leben aller Menschen radikal verändern würde. Okay, fast aller Menschen. Dave Asprey ist heute vor allem bekannt als Food-Unternehmer und Biohacker. Zurück im Silicon Valley experimentierte Dave Asprey mit dem tibetischen Buttertee und landete schließlich beim Butterkaffee. Schon der Name, den er dem Kaffee gab, ist ein Versprechen. Bulletproof Coffee, der kugelsichere Kaffee.
So, du siehst auch schon, hier haben wir...
Schau mich, hell. Okay, es riecht überhaupt nicht ekelhaft. Total lecker aus.
Jawohl.
März 2019, Berlin-Mitte. Robert empfängt mich im Café Simply Keto, das er gemeinsam mit seiner Freundin Alex betreibt. Aspreys Butterkaffee gehört zum festen Angebot, denn der hat das, wofür die ketogene Ernährung steht. Keine Kohlenhydrate und viel Fett. Viel Fett sei gut, unter Umständen, sagt Robert.
Das heißt, der Körper verstoffwechselt in der Leber, verstoffwechselt er eben dieses Öl oder andere Fette und dann produziert er Ketonkörper, die er mit dem Blut zu den Zellen bringt und die Zellen verarbeiten wiederum diese Ketonkörper in Energie.
Um Energie geht es auch den Fans vom Bulletproof Coffee. Die Mischung aus frisch aufgebrühtem Kaffee, Weidebutter, Kokosöl und MTC-Öl, einem Extrakt aus Kokosöl, mache satt und wach. Robert trinkt sie jeden Morgen, anstatt zu frühstücken. Intermittierendes Fasten nennt man das auch. Das bedeutet, er isst mindestens 16 Stunden lang nichts. Butterkaffee trinken ist erlaubt.
Der Kaffee, der Bulletproof Coffee, obwohl er eben viele Nährstoffe hat, bringt dich nicht aus dem Fastenmodus raus, weil er hat keine Proteine. Also er hat keine Proteine, keine Kohlenhydrate und der Körper auf zellulärer Ebene schickt trotzdem Signale an die Zelle, so räum mal auf in der Zelle. Genau, das Gute bei dem, wenn du das mit dem Kaffee machst oder mit Fett allgemein, ohne Proteine, ist, dass du eben keinen Hunger hast und nicht irgendwie crasht später.
Nichts essen, keinen Hunger haben und trotzdem den halben Tag lang klar denken können? Klingt unvorstellbar für mich. Aber Dave Asprey predigt genau das. Er und andere sogenannte Biohacker streben nach einem Körper, der keine Belastung ist, vor allem nicht für das Gehirn. Und Asprey sieht in seinem Gehirn eine Maschine, die er steuern und deren Leistung er optimieren kann. Er hat sozusagen sein System gehackt.
Du kannst deine Stammzellen aktivieren, indem du dir einfache Lifestyle-Hacks zunutze machst. Du kümmerst dich um besseren Schlaf, du reduzierst Stress oder regelst ihn besser, du lässt den Zucker weg. Eigentlich könntest du auch mein Buch Hirntuning lesen. Darin findest du zig Möglichkeiten, wie du deine Mitochondrien erhöhen und deine Stammzellen besser arbeiten lassen kannst.
Der Genuss von Butterkaffee ist so ein Lifestyle-Hack. Bei genauerer Betrachtung ist er aber nur die Spitze des Fettberges. Dave Asprey entwickelte eine komplette Lebensweise, die Bulletproof-Methode. Der Mann trägt in Räumen Sonnenbrille und lässt seine Lieblingsbitterschokolade in einem Labor auf Schimmelpilze überprüfen, bevor er sie genießt. Aspreys Bücher lesen sich wie Regelwerke. Wer nicht alle Regeln befolgt, wird keine 100 Jahre alt. Aber will man das? Bulletproof Coffee jedenfalls sei weder ein Garant für Klugheit noch eine Nährstoffbombe, warnen Ernährungsexperten. Morgens Butterkaffee, mittags Spaghetti, abends Weingummi? Kannst du machen. Viel passieren wird aber nicht.
Okay. Also, ich teste das jetzt.
Tatsächlich enthält Kaffee Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken sollen. Und Kokosöl enthält angeblich gut lösliche Fettsäuren. Mir reicht das. Ich trinke das schaumige Gebräu, das Robert im Keto-Café für mich gemixt hat, auf nüchternen Magen.
Ah ja, jetzt schmecke ich die Butter. Lecker.
Der erste Schluck erinnert mich an einen saftigen Kuchen. Kein Flocken, kein Würgen. Es schmeckt.
Lecker. Ja, toll. Überhaupt nicht ekelhaft.
Die Tasse ist schnell leer und die Wirkung ist gut. Das Koffein lässt mich aufatmen und der leichte Frühstückshunger ist verschwunden. Vorerst.
Lifestyle-Hack durch Butterkaffee hört sich für mich persönlich ja gar nicht nach Genuss an. Und das soll er doch sein, zumindest der erste Kaffee am Tag, oder? Übrigens, mit einseitigen Diäten nimmt man zwar oft erstmal ab, aber sie bleiben vor allem eins: einseitig.
Kleine Perle Glück. Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen. Aufgeschrieben und gelesen von Carsten Schneider.
Kleine Perle Glück. Unsere Serie hier in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. Heute ist der Ehemann ganz allein. Er will es sich so richtig gemütlich machen. Ob das gelingen kann? Hören Sie selbst.
Meine Frau verreist jetzt ganz allein mit dem ortsansässigen Frauensportverein. Ich weiß gar nicht, welchen Sport sie treibt. Jedenfalls fahren sie auf eine Wildwander-Winterwoche in ein viele, viele Sterne-Hotel. Ich stehe ganz allein im leeren Haus herum, fidebum. Zuerst kübele ich mal den Sekt kalt und dann fülle ich die Dreiecksbadewanne bis an den Rand für ein hochentspanntes Dreitagebad. Ich lege Muscheln auf den Rand und dazu werfe ich bunte Schaumperlen ins Wasser mit Piniengeschmack. Ich entspanne famos aufs Äußerste, extreme Entspannung. Doch schon nach wenigen Stunden schwabbelt meine Haut an mir herab. Notgedrungen ziehe ich den Badepfropfen und der Strudel gurgelt mich fast mit hinab. Ich halte mich schlapp am Wannenrand fest. Was halte ich da in der Hand? Den Waschlappen? Nein, es ist mein Unterarm. Ich steige hinab in den Wäschekeller und hänge mich kraftlos zum Trocknen auf. Da baumele ich nun und tropfe plitschplatsch. Urplötzlich steht der Großvater im Türrahmen. Er erzählt sofort eine Geschichte aus seinem Lieblingskrieg. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Wie der Heerführer ihn anschrie. Der Großvater sagt immer, anrief. Er rief mich an, so laut. Der Heerführer brüllte also nach Leibeskräften und zornig sprühte Geifer in Großvaters Angesicht. Und als mein Großvater den Vorgesetzten fragt, ob dieser sein Sputum später zurückhaben wolle, da rastet dem Obersten das Gebiss aus der Kieferhöhle und es fliegt dem Großvater zähneklappernd entgegen, zähneklappernd durch die Luft. Ich kenne die Geschichte bereits aus allen Perspektiven. Aber jedes Mal endet sie mit dem Aufruf des Großvaters, ihm jetzt ein paar leckere Knabbernüsschen zu knacken. Es ist mir rätselhaft, wie er den Bogen jedes Mal hinbekommt. Doch das ist eine andere Geschichte und die wird ein andermal erzählt.
Und das war die Echtzeit. Unser nächster Podcast steht dann unter diesem Motto. Immer schön flexibel bleiben. In diesem Sinne, Mandy Schielke war für Sie am Mikrofon. Machen Sie es gut.